Achtung, Achtung, hier ist History Lost in Time.
Und willkommen zum History Lost in Time Podcast mit einer weiteren Marine-Episode.
Das Thema dieser Episode.
Dieses Mal geht es um die dritte Schlachtschiffklasse in Deutschland, die Wittelsbach-Klasse. Auf dem alten YouTube-Kanal war dies Episode 141. Hier schließt sich diese Episode an die Schlachtschiff-Episoden 19 und 23 an.
Politische Agenda und Hintergründe.
Keine.
Die verwendeten Quellen.
Es werden die gleichen Quellen wie auch in Episode 19 und 23 verwendet. Wer das nicht mehr hören will, kann jetzt etwa eine Minute vorspringen. Für alle anderen die Quellen nochmal in Kurzfassung. Admiral Scheer, Deutschlands Hochseeflotte im Weltkrieg, Verlag August Scherl, Berlin, vermutlich 1919, Datum des Vorworts. Ulrich Israel, Jürgen Gebauer, Panzerschiffe um 1900, Brandenburgisches Verlagshaus, Berlin, 1998. Günter Kroschel, August Ludwig Evers, Die deutsche Flotte 1848 bis 1945, Verlag Lohse Eising, Wilhelmshaven, 1962, dritte verbesserte Auflage, 1964. Hans-Jürgen Hansen, Die Schiffe der deutschen Flotten 1848 bis 1945, Verlag Bechtermünz, genehmigte Lizenzausgabe für Weltbild Verlag, Augsburg, 1998. Wie üblich fülle ich die Lücken mit Wikipedia. Die Vorgänger der Wittelsbach-Klasse, die Schlachtschiffe der Kaiser Friedrich III. Klasse, wurden zwischen 1895 und 1901 gebaut und waren 1902 alle im Dienst. Kleine Erinnerung, eigentlich sollten direkt nach dem Bau der Brandenburg-Klasse neue Schiffe gebaut werden, doch aufgrund von Problemen im Reichstag gab es eine mehrjährige Verzögerung. Seit 1897 war Alfred von Tirpitz der Staatssekretär im Reichsmarineamt. Er wollte parlamentarische Probleme dieser Art dauerhaft lösen und erarbeitete ein Flottengesetz. Dieses legte die Sollstärke der Marine und die Lebenszyklen der Großkampfschiffe fest. Dadurch wurden Verhandlungen mit dem Parlament umgangen, da aufgrund des Gesetzes die Mittel für den Aufbau bzw. Erhalt der Marine automatisch freigegeben werden mussten. Aus Sicht der Marine war dies natürlich elegant und einfach, konnte sie nun doch in Ruhe planen und arbeiten. Aus Sicht des Parlaments bedeutete es einen gewissen Einflussverlust. Allerdings erhielt das Tirpitz-Gesetz in seiner ersten Fassung 1898 eine Mehrheit. In dieser Fassung von 1898 wurde eine Sollstärke der Marine von 19 Schlachtschiffen, 8 Küstenpanzerschiffen, 12 großen Kreuzern und 30 kleinen Kreuzern festgeschrieben. Das Ziel war es, diesen Zustand 1903 zu erreichen. Die Küstenpanzerschiffe standen bereits zur Verfügung. Dies waren die Siegfried- und Odin-Schiffe, auf die ich in Episode 15 eingegangen bin. Die Brandenburgs- und Kaiser Friedrich III. Schiffe bildeten zusammen 9 Schlachtschiffe, es fehlten also weitere 10. Noch bevor alle Schiffe der Kaiser Friedrich III. Klasse fertiggestellt waren, wurde daher mit dem Bau der Wittelsbach-Klasse begonnen. Es gab hier zwar im Vorfeld Diskussionen über technische Änderungen, allerdings sah speziell Tirpitz einen Vorteil darin, eine große Anzahl gleichartiger Schiffe zu haben, da diese dann auch gleichartig eingesetzt werden konnten. Die Unterschiede zwischen den beiden Klassen waren daher nur gering. Lediglich im inneren Aufbau und bei der Panzerung gab es leichte Verbesserungen bei den Wittelsbach-Schiffen. Die Wittelsbach-Klasse verdrängte am Ende 12.798 Tonnen, also rund 1.000 Tonnen mehr als die Kaiser Friedrich III. Klasse. Auch die Abmessungen waren sehr ähnlich. Länge 126,8 Meter, Breite 22,8 Meter und Tiefgang 7,95 Meter. Die Dreifach-Expansionsmaschinen produzierten rund 14.000 PS, was zu einer Geschwindigkeit von 18 Knoten führte, also im Schnitt 1.000 PS und 0,5 Knoten mehr als bei den Vorgängern. Mit 33 Offizieren und 650 Mann Besatzung war die Mannschaftsstärke geringfügig größer geworden. Die maximale Reichweite betrug 9.300 Kilometer bzw. 5.800 Meilen. Die Bewaffnung war identisch. In 2 Doppelgeschütztürmen waren insgesamt 4 24 cm Hauptgeschütze installiert, mit einem Turm am Heck und einem am Bug. Die maximale Schussweite von 16,9 Kilometern galt immer noch als eher unwichtig, da die Kampfdistanzen immer noch bei 1 bis 3 Kilometern lagen. Dagegen war die Schussfrequenz von 3 Schuss pro Minute sehr hoch und galt als viel wichtiger. Die Sekundärbewaffnung bestand aus 18-15 cm Geschützen mit einer Schussweite von maximal 13,7 km und einer Schussfrequenz von 4 bis 5 Schuss pro Minute. Dazu kamen 12 88 mm Kanonen mit einer Schussweite von knapp 7 km und einer Feuerrate von 10 bis 15 Schuss pro Minute. 12 37 mm Kanonen mit einer Schussweite von 4 km und einer theoretischen Feuergeschwindigkeit von 300 Schuss pro Minute sollten im Nahkampf gegen Torpedoboote eingesetzt werden. Für den Nahkampf standen außerdem 6 45 cm Torpedorohre zur Verfügung. Es waren die gleichen Torpedos wie auch auf den Vorgängern mit zwei möglichen Einstellungen. 800 Meter Reichweite bei 26 Knoten oder 500 Meter Reichweite bei 32 Knoten. Die Panzerung der Schiffe bestand aus modernem Kruppstahl. Die SMS Wittelsbach und die SMS Schwaben wurden auf der Kaiserlichen Werft in Wilhelmshaven gebaut. Die SMS Wettin wurde bei den Chichau-Werken in Danzig gebaut. Die Germania-Werft in Kiel übernahm den Bau der SMS Zähringen und die SMS Mecklenburg wurde auf der Vulkanwerft in Stettin gebaut. Baubeginn war bei allen Schiffen zwischen September 1899 und September 1900 und die Indienststellung erfolgte zwischen Oktober 1902 und April 1904. Die SMS Schwaben war das letzte Schiff, das fertiggestellt wurde, und es wurde auch nicht den Schlachtschiffdivisionen zugewiesen. Alfred von Tirpitz setzte durch, dass das Schiff für die Ausbildung eingesetzt wurde und das mittlerweile nur noch wenig taugliche alte Panzerschiff Friedrich Karl ersetzte. Die anderen Schiffe wurden dagegen Teil der Schlachtschiffgeschwader. Damit standen Deutschland also 1904 14 Schlachtschiffe zur Verfügung. Auf Druck von Admiral Tirpitz war das Marinegesetz allerdings 1900 angepasst worden. Das Ziel war es nun, bis 1920 eine Flotte von 38 Schlachtschiffen, 14 großen Kreuzern, 38 kleinen Kreuzern und 96 Torpedobooten aufzubauen. In der ersten Fassung hatte das Flottengesetz eine Stärke vorgeschrieben, die einer sekundären Seemacht, wie zum Beispiel den USA, Frankreich und Russland, entsprochen hatte. Nun aber wurde eine Stärke anvisiert, die sehr nah an die Stärke der einzigen primären Seemacht des Planeten, der Royal Navy Großbritanniens, herankam. Dadurch wurde das Flottenwettrüsten zwischen Deutschland und Großbritannien mehr oder weniger offiziell eröffnet. Als die Wittelsbach-Schiffe also in Dienst gestellt wurden, hatte sich die politische Großwetterlage deutlich geändert. Kaum waren die neuen Schiffe vom Stapel gelaufen, wurden auch schon ihre Nachfolger gebaut und deren Nachfolger geplant. Bevor wir auf die Karrieren der Schiffe schauen, erstmal wieder einen Blick auf die Konkurrenz im Ausland. Was gab es denn dort Neues? In Frankreich wurde zwischen 1898 und 1904 das Schlachtschiff Suffren gebaut. Mit 12.892 Tonnen war es durchaus mit den Wittelsbach-Schiffen vergleichbar. Auch die Dimensionen waren ähnlich. 125,9 Meter Länge, 21,4 Meter Breite und 8,2 Meter Tiefgang. Die Dreifach-Expansionsmaschinen erzeugten 16.200 PS, was dem Schiff eine Höchstgeschwindigkeit von 17 Knoten ermöglichte. Die Reichweite lag bei 5.715 Kilometern bzw. 3.551 Meilen. Die Besatzung hatte eine Stärke von 668 Mann. Bei der Bewaffnung zeigen sich dann wieder Unterschiede. Die Hauptbewaffnung war mit vier 305 mm Kanonen in zwei Türmen deutlich stärker, allerdings war die Schussfrequenz niedriger. Die Sekundärbatterie bestand aus 10 164,7 mm Geschützen, 8 100 mm Geschützen, 22 47 mm Geschützen, 2 37 mm Geschützen und 4 450 mm Torpedorohren. Großbritannien baute zur gleichen Zeit, also ebenfalls zwischen 1898 und 1904, insgesamt 5 Schlachtschiffe der London-Klasse. Diese waren mit 15.700 Tonnen schwerer und auch von den Dimensionen her etwas größer. Länge 131,6 Meter, Breite 22,9 Meter und Tiefgang 7,9 Meter. Die Dreifach-Expansionsmaschinen produzierten 15.000 PS und die Schiffe konnten 18 Knoten fahren. Die Besatzung hatte eine Stärke von 714 Mann. Die Hauptbewaffnung bestand ebenfalls aus vier 305 mm Geschützen in zwei Türmen. Bei einer effektiven Schussweite von 14 Kilometern war eine Schussfrequenz von einem Schuss pro Minute möglich. Die Sekundärbatterie bestand aus 12 152 mm Geschützen, 16 12-Pfünder-Geschützen, Kaliber 7,62 cm, sechs Dreipfünder-Geschützen Kaliber 47 mm und vier 457 mm Torpedorohren. Alles in allem konnten die Wittelsbach-Schiffe also durchaus mithalten. Das niedrigere Kaliber wurde durch die höhere Schussfrequenz ausgeglichen. Reichweiten spielten damals noch keine große Rolle, weswegen auch die Durchschlagskraft der Geschosse noch ausreichend war. Die Dienstjahre der Wittelsbach-Schiffe vor dem Krieg waren mit wenigen Ausnahmen eher unspektakulär. Die SMS Mecklenburg erlitt 1908 einen schweren Wassereinbruch aufgrund eines technischen Defekts. Nur durch die Abdichtung der beiden seitlichen Torpedorohre von außen konnte ein Sinken verhindert werden. 1912 versenkte die SMS Zähringen aufgrund eines Unfalls bei Manövern das Torpedoboot G-171. Von 1905 bis 8 war Graf von Spee, nachdem das spätere deutsche Panzerschiff benannt wurde, Kommandant der SMS Wittelsbach. Durch die Indienststellung der HMS Dreadnought 1906 wurden Pre-Dreadnoughts wie die Wittelsbach-Schiffe sehr schnell durch Neubauten in die Reserve verdrängt. In den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg wurden die Wittelsbach-Schiffe Teil der Reserveflotte in der Ostsee und auch zeitweise außer Dienst gestellt. Mit Beginn des Krieges 1914 wurden sie jedoch reaktiviert und im 4. Geschwader zusammengefasst. Der Kriegseinsatz war jedoch geprägt von einzelnen Patrouillen ohne Feindkontakt, Sicherungsdienste und Unterstützungseinsätzen für modernere Schiffe. Beim erfolglosen Versuch, den Kreuzer SMS Magdeburg zu retten, waren die Schiffe ebenfalls beteiligt. Da sie den neuesten russischen Schlachtschiffen der Gangut-Klasse deutlich unterlegen waren und auch nur unzureichenden Schutz gegen U-Boote aufwiesen, wurden sie nur sehr vorsichtig und zurückhaltend eingesetzt. Wie auch die anderen älteren Schlachtschiffe wurden sie daher Ende 1915, Anfang 1916 außer Dienst gestellt und ihre Mannschaften auf neuere Schiffe verlegt. In den Jahren 1916 bis 18 wurden sie zeitweilig für die Ausbildung eingesetzt oder dienten stationär als Wohn-, Gefängnis- oder Depotschiffe. Teilweise wurden sie auch entwaffnet. Die Geschütze, sogar die großen Hauptgeschütze, wurden dem Heer für den Landkrieg übergeben. In den Jahren 1919 und 20 dienten SMS Wittelsbach, SMS Wettin und SMS Schwaben als Mutterschiffe für Minensuchboote, um die Nord- und Ostsee von Minen zu räumen. Danach wurden sie in den Jahren 1921-22 verschrottet. SMS Mecklenburg wurde bereits 1921 abgewrackt. Die Schiffsglocke der SMS Wettin wurde aufbewahrt und befindet sich heute im Militärhistorischen Museum der Bundeswehr in Dresden. Einzig die SMS Zähringen blieb im Einsatz. Sie war bereits während des Krieges teilweise entwaffnet worden. Zwei ihrer 15 cm Kanonen wurden auf dem U-Boot-Kreuzer U-155 eingebaut. Sie sollte dann als Schulschiff dienen und Umbauten dazu begannen, noch während des Krieges, wurden aber nicht abgeschlossen. Nach dem Ersten Weltkrieg durfte Deutschland nur wenige Kriegsschiffe behalten. Während die Wittelsbach-Schiffe zusammen mit zahlreichen anderen Schlachtschiffen verschrottet wurden, blieb die Zähringen erhalten. Sie wurde komplett entwaffnet und verblieb zunächst als Hulk in Wilhelmshaven. Von 1926 bis 1928 wurde sie von der Reichsmarine als Zielschiff umgebaut. Im Kroschel-Evers-Buch kann man sehen, wie das Schiff vor und nach dem Umbau aussah. Bild 72 zeigt die Zähringen als klassisches Schlachtschiff. Große Geschütze und große mächtige Aufbauten. Bild 334 zeigt sie nach dem Umbau, ein flach und kahl wirkendes Schiff mit nur sehr wenigen Aufbauten. Um das Schiff auch mit Schäden über Wasser zu halten, wurden 1700 Tonnen Kork installiert. Der erwies sich allerdings als nachteilig, da er leicht Feuer fing. Die Besatzungsstärke lag nur noch bei 67 Mann und die Maximalgeschwindigkeit war auf 13,5 Knoten reduziert. Per Funk konnte das Schiff von einem kleinen Torpedoboot namens Blitz ferngesteuert werden. 1928 wurde die Zähringen wieder in Dienst gestellt. Bei dieser Zeremonie, bei der das Schlachtschiff Elsass das Feuer auf die Zähringen eröffnete, war sogar Reichspräsident Paul von Hindenburg anwesend. Die Zähringen diente ab 1928 sowohl der Reichsmarine der Weimarer Republik als auch der Kriegsmarine des Dritten Reiches. 1933 diente sie sogar als Requisite im Heinz-Rühmann-Film »Drei blaue Jungs, ein blondes Mädel«. Sie wurde am 18. Dezember 1944 bei einem britischen Luftangriff in Gotenhafen versenkt. Da sie in flachem Wasser gesunken war, konnte sie geborgen und von den Deutschen am 26. März 1945, kurz vor dem Einmarsch der Sowjets, als Hafenblockschiff versenkt werden. Einen Tag später wurde das Schlachtschiff Gneisenau ebenfalls als Hafenblockschiff versenkt. In den Jahren 1949 bis 1951 wurden beide Schiffe gehoben und abgewrackt.
Ein paar abschließende Worte.
Auch die Wittelsbach-Schiffe hatten am Ende eine eher kurze und unspektakuläre Karriere. Es ist bezeichnend, dass die interessantesten Einsätze als Minenräum-Mutterschiffe und als Zielschiffe nach dem Ersten Weltkrieg stattfanden, während die Schiffe vor dem Krieg und während des Krieges eher inaktiv blieben. Dies kann man stellvertretend für die eher tragische Rolle der Schlachtschiffe betrachten, die im Vorfeld des Krieges allein durch ihre Existenz für sehr viel Spannung gesorgt haben, um dann während des Krieges nur wenig in Erscheinung zu treten. Dies ist allerdings die letzte Schlachtschiffklasse, auf die das zutrifft. Die Nachfolger der Wittelsbach-Schiffe, die Schlachtschiffe der Braunschweig-Klasse, sahen zumindest teilweise aktiven Kriegseinsatz. Dazu aber in einer späteren Episode mehr.
Vielen Dank. Hier war History Lost in Time.